HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Aus irgendeinem Grund ist Georgien wieder unfassbar populär als Reiseziel.
Wir sind gespannt. Die Kultur entwickelt sich hier offenbar so schnell, so toll, so aktiv. Schauen wir mal.
Die vergangenen 300 Jahre war es das Leitmotiv der georgischen Elite, dass wir zu Europa gehören, dass wir zurückkehren wollen in unsere europäische Familie, die wir vor langer Zeit verlassen haben.
Wir kennen die Wünsche Georgiens, aber jetzt erst einmal sind wir noch in der Phase der Vertiefung der Instrumente, die wir im Augenblick haben.
Und natürlich ist dann so eine Kriegserfahrung jetzt 2008, das ist sogar, bei mir sitzt das noch im Knochen. Also das kriegt man ja nicht einfach so jetzt schnell irgendwie und dann ist das vorbei.
Das Besondere ist wohl, dass es noch so unverstellt ist. Es sind vor allem Leute von hier, die hier Spaß an elektronischer Musik haben. Es ist noch so ursprünglich und neu.
It's very raw and new.
Und natürlich eine der reichsten Kulturen der Welt. Wein ist Weltkulturerbe, der Goldschmuck, die Argonautensage. Also da finden Sie auf wenigen Kilometern finden Sie eigentlich alles, was Kultur ausmacht.
Ganz schön schön. Georgien ist einer der ganz großen Fans der Europäischen Union. In seiner Hauptstadt Tiflis wehen EU-Fähnchen, EU-Volksfeste werden gefeiert und das, obwohl das kleine Land noch nicht einmal direkt an einen Mitgliedstaat grenzt. Brüssel zögert die Verhandlungen hinaus, das Land sei zu instabil und politisch gespalten zwischen Europa und Russland. Gegen den russischen Einfluss, aber auch gegen die eigene Regierung, von der sie sich gegängelt fühlen, lehnen sich junge Aktivisten auf. Ihr Kampfplatz ist das Internet. Und in den progressiven Techno-Clubs der Hauptstadt suchen sie nach neuen Lebensentwürfen, die anders aussehen als die der russischen Propaganda. Georgien ist das Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. 160 georgische Bücher wurden zu diesem Anlass ins Deutsche übersetzt. Und am Montag wird der Deutsche Buchpreis verliehen. Unter den 6 Autoren der Shortlist ist mit Nino Haratischvili auch eine georgische Autorin. Kommt Georgien also nur zu Besuch oder auch um zu bleiben? Techno und Tiflis, Georgiens Weg nach Westen, haben wir den heutigen Tag überschrieben und nähern uns mal auf diese Weise einem Land, das, so viel weiß man vielleicht noch aus der Schule, im Kaukasus liegt. Seine Hauptstadt Tiflis war ein Knotenpunkt von Karawanenrouten, die Stadt lag an der berühmten Seidenstraße und eine herrliche Stadt soll sie gewesen sein und ist sie wohl auch heute noch. Sabine Stöhr nimmt uns mit.
Ende September ist es abends noch warm auf den Straßen von Tiflis. Musiker stehen an Brücken und unterhalten die vielen Touristen, die flanieren und das weiche Licht genießen. Die georgische Hauptstadt hat viel zu bieten. Sie ist voller grüner Alleen, Hinterhöfe mit fast dörflichem Leben drin und Straßen aus Kopfsteinpflaster. Die Stadt ist hügelig und auf dem höchsten Hügel die Festung Narikala, die abends in warmem Braun-Gelb leuchtet. Seit ein paar Jahren wollen das immer mehr Touristen sehen. Aus Russland, klar, da gibt es eine gemeinsame Grenze und die Russen schätzen die georgische Wärme. Aber auch aus dem Westen Europas, aus Deutschland sind viele da. Der junge georgische Reiseführer Temo, der für eine deutsch-georgische Agentur in Tiflis arbeitet, freut sich drüber.
Wenn in Deutschland die Urlaub anfängt, das merkst du in Georgien. Immer. Erst seit 2 Jahren merkst du, dass die Jüngeren angefangen haben zu reisen auch. Weil meistens waren das die Älteren. Die machen das immer meistens über die Reisefirmas. Und die Jungen, die reisen selber ein. Wenn du jetzt in die Gebirge gehst, dann siehst du sehr viele junge Menschen, die halt Trekking-Tours machen.
Auf eigene Faust unterwegs sind auch Inga und Saskia, beide um die 30. Saskia vergleicht Tiflis mit ihrer Heimatstadt Berlin. Und ihre Freundin Inga aus Frankfurt stimmt zu.
So viele verschiedene Menschen in dieser wunderschönen Stadt. Und das macht es einfach ein bisschen europäischer und einfach verständlicher für uns. Das Land ist es auf jeden Fall wert, das zu sehen. Es gibt wunderschöne Natur, wo sie in keinem anderen Land wahrscheinlich so viel auf einmal finden können. So viel Kultur, viele Religionen, sehr schöne ältere Sachen. Und es ist einfach wissenswert und sehenswert.
Die jungen Frauen haben durch georgische Freunde in Deutschland Lust auf das Kaukasusland bekommen, das schon immer als Brücke zwischen Asien und Europa galt. Und in seiner schwierigen Geschichte mal unter persische, mal unter russische Herrschaft geriet. Bis vor 5 Jahren war Michail Saakaschwili Staatspräsident. Sein Name ist mit der Abschaffung der Korruption im Land verbunden. Während seiner Regierungszeit hat er die Verwaltung reformiert, besonders sichtbar bei der Polizei. Und er hat wichtige politische und wirtschaftliche Reformen durchgeführt. Auf der anderen Seite wurde er immer autoritärer, begann die Medien zu kontrollieren. Demonstrationen niederzuschlagen und Oppositionelle zu erpressen, erklärt der georgische Politologe Piotr Mamratze.
Wenn immer ein neues Unternehmen erfolgreich war, haben sie versucht, es an sich zu reißen. In Zeiten Saakaschwilis war das recht einfach. Die Unternehmer wurden dann ins Gefängnis gesteckt, die meisten der Spionage für die Russen angeklagt. Die armen Kerle haben unter Folter, auch unter sexueller Folter im Gefängnis, spät in der Nacht alles unterschrieben. Zum Beispiel, dass sie ihr Business, ihr Eigentum dem geliebten Staat überschreiben, als Geschenk.
Die Alltagskorruption ist jetzt bekämpft, erklärt der Politologe. Aber die Abhängigkeit vieler zum Beispiel Geschäftsleute von Schutzherren aus der Elite, die bestehe weiter. Nicht zuletzt wegen Saakaschwili. Trotz aller Schwierigkeiten ist Georgien aber das Vorzeigeland im Kaukasus. Es konnte sich vom politischen Einfluss Russlands weitgehend befreien, anders als Armenien zum Beispiel. Politisch will Georgien langfristig in die EU und in die NATO. Noch ist das keine Option, wie Bundeskanzlerin Merkel auf ihrer Südkaukasusreise im August erst wieder deutlich gemacht hat. Daher ist die Buchmesse in Frankfurt, auf der Georgien in diesem Jahr Gastland ist, für das Land mit seinen gut 3 Millionen Einwohnern eine Chance, sich von seiner besten Seite zu präsentieren.
Die Schöne im Kaukasus, eine der ältesten Kulturlandschaften der Welt, ein stets umkämpftes Gebiet, wie wir gerade gehört haben, russische Zaren, persische Fürsten, osmanische Visire, englische Ölbarone, deutsche Generäle, die auch nicht fehlen durften, sie alle wollten den Kaukasus erobern. Es ist die vergessene Mitte der Welt, sagt Stefan Wagnitz, fast 3 Jahrzehnte lang Goethe-Institutsleiter in München, Tokio, Bratislava, Krakau, New York, Minsk und Tiflis. Guten Abend.
Guten Abend.
Die vergessene Mitte der Welt heißt Ihr Buch, das gerade in einer Neuauflage zur Buchmesse herausgekommen ist. Und darin wandern Sie auch durch die georgische Hauptstadt Tiflis. Die finden Sie, soweit ich das heraushören konnte, richtig klasse. Und beschreiben Sie mit dem Gefühl 8,5. Das ist der Titel eines Films von Fellini. Warum 8,5?
Ja, das ist eine Reminiszenz, die einem auffällt, wenn man eigentlich zum ersten Mal hinkommt. Es ist so eine Art Mischung aus sehr rückwärtsgewandten, fast mittelalterlichen Lebenswelten und Ritualen und einem mittelalterlichen Habitus der Menschen auch zum Teil, sehr fromm und sehr sittsam und so. Einerseits und andererseits eben diesen hypermodernen Strukturen, also architektonischer Art oder auch verwaltungstechnischer Art, das wurde ja gerade auch angesprochen. Es ist in mancher Hinsicht ein ganz, ganz modernes Land. Und der Film von Fellini 8,5 spielt in einer ähnlichen Situation in Italien, als Italien auch in so einer Übergangszeit zwischen Mittelalter und Moderne und zum Teil eben auch so einer demonstrativen Hypermoderne war. Und das erzeugt so eine ganz eigenartige, halb surreale Stimmung. Also ich habe mich immer gefragt in Tbilisi, als ich so die ersten Tage da war, aber woran erinnert dich das? Was ist das hier?
Und haben Sie gerade an Italien, oder?
Dann habe ich an 8,5 gedacht, ein Film, den ich sowieso schon lange sehr liebe. Und ich glaube, da ist was dran.
Sie haben auch einen atemberaubenden Wandel festgestellt. Da sind Sie gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, was das Stadtbild von Tiflis betrifft. Was wandelt sich da und in welche Richtung? Also ist das noch eine vorderasiatische Metropole oder eher schon so ein bisschen Berlin oder New York?
Man muss, glaube ich, man muss wissen über Tbilisi, das ist eine Stadt, die sehr, sehr oft zerstört worden ist und neu aufgebaut wurde. Also das eigentliche mittelalterliche Tbilisi ist am Ende des 18. Jahrhunderts von den Persern komplett zerstört worden, außer der Burg, die natürlich irgendwie noch stehen blieb. Aber sonst diese ganzen Holzhäuser, die sind alle weg gewesen und die sind auch eigentlich die Altern. Verstehen Sie, das muss man immer wieder neu machen und das ist handwerklich sehr aufwendig, so ähnlich wie japanische Häuser auch, die eben immerfort in so einem Erneuerungsprozess drin sind. Und da ist es so, dass in der Sowjetzeit das handwerkliche Know-how eigentlich verloren gegangen ist, wie man sowas macht. Das hat dazu geführt, dass die älteren Viertel von Tbilisi sehr, sehr runtergekommen sind, immer noch. Und jetzt hat man eben angefangen, einerseits diese Häuser abzureißen und durch so eine Art nachempfundenen mittelalterlichen Stil zu ersetzen, so eine Art Disneyland, einerseits. Andererseits ist es aber auch so, dass großflächig Viertel wirklich abgerissen werden und durch so anonyme 15-stöckige oder 20-stöckige Hochhäuser ersetzt werden, die genauso gut in Dubai oder in
Abu Dhabi
irgendwo anders stehen können. In Abu Dhabi, ja. Ja, das ist so eine Mischung aus Bauhaus und saudischem Königshaus. Also ich irgendwie sowas. Ja.
Hört sich nicht ganz so gut an. Dann lieber doch nochmal das 8,5-Gefühl. Wie erleben Sie eigentlich die Mentalität der Menschen? Auch so ein bisschen italienisch?
Also dazu kenne ich die Italiener zu wenig. Ich finde sie furchtbar nett, also extrem herzliche Menschen, extrem warme Menschen, auch extrem treue Menschen. Also wenn sie jemand mal irgendwie da gewonnen haben, der würde sein letztes Hemd für sie hergeben. Und man muss allerdings wissen, sie sehen ganz westlich aus, ja, also total wie in Berlin oder in New York. Aber sie sind noch anders als in Berlin und New York sehr eingebunden in familiäre Strukturen, kirchliche Strukturen. Das hat eine ganz andere Wichtigkeit, als wir uns im Westen das vorstellen können. Also in vieler Hinsicht ist es auch noch ein bisschen eine orientalische Gesellschaft mit sehr klaren patriarchalischen oder vor allem matriarchalischen Strukturen. Also es ist ein Land, das beherrscht wird von Großmüttern. Das muss man verstehen. Da gibt es zwei Seiten. Ja.
Okay.
Also so traditionale Gesellschaften sind ja nicht, also im Grunde sind das Scheinpatriarchate. Wissen Sie, der Mann steht zwar vorne, und aber
im Hintergrund sagt die Frau, wo es lang geht.
Die Musik. Ja,
das haben wir gern. Das Land, in dem die Zitronen und die Orangen blühen, Italien liegt im Kaukasus, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben den Begriff des, was ich sehr schön fand, des kaukasischen Glücklichseins geprägt. Wann ist der Georgier oder die Georgierin eigentlich glücklich?
Wann ist sie glücklich? Ich glaube, sie ist glücklich, wenn die Familie zusammen ist und man alle um einen großen Tisch rumsitzt und dieser Tisch biegt sich vor allen möglichen sehr, sehr leckeren Sachen zu essen. Und man bringt immer wieder neue rein, immer wieder neue, und dann denkt man, es ist so pappsatt, dass man überhaupt nicht mehr kann. Und dann kommt der Hauptgang, ja. Und danach kommen noch drei verschiedene Nachtische und so. Und dazu gibt's viel Wein und jeder redet viel und alle verstehen sich gut. Und ich glaube, das ist die Situation, in der Kaukasier glücklich ist.
Aber ich glaube auch der Westeuropäer, wenn man sie so hat.
Ja, das ist schon auch schön. Ja.
Glaube ich Ihnen. Stefan Wackwitz und die vergessene Mitte der Welt, unterwegs zwischen Tiflis, Baku, Erivan, erschienen im Fischer Verlag. Haben Sie herzlichen Dank. Für den Deutschen Buchpreis ist der Roman Die Katze und der General erschienen bei der Frankfurter Verlagsanstalt von Nino Haratischvili nominiert, der am Montag vergeben wird. Hier schon mal ein Vorgeschmack auf was da kommen könnte in einer Lesung, produziert vom Hessischen Rundfunk, die auch als Hörbuch auf dem Markt ist.
Sie sah in den Himmel. Durch die dichte Wolkendecke erkannte sie einen schmerzlich grellen Kreis. Sie hatte das Gefühl, dass sie durch das blendende Weiß hindurch die glühenden Knochen sehen könnte. Würde sie nur lange genug hinstarren, würde sie nur aushalten, wenn ihre Netzhaut Feuer fing. Aber sie wandte den Blick ab. Der Himmel hatte sich in Sekundenschnelle zugezogen und die Wolken trieben den Nebel in die Schlucht. Aber es war auch noch etwas anderes, das in der Luft lag. Nein, vielmehr lauerte es dort. Und sie konnte es nicht in Worte fassen. Sie kannte diese Stimmung nicht. Sie wusste nur, dass sie nichts Gutes bedeutete. Aber anders als alle anderen wollte sie sich nicht von Sorgen und Ängsten lähmen lassen. Sie wollte sich auf den ersten Schnee freuen, wie sie es jedes Jahr tat. Sie wollte mit der kleinen Asma Schneeballschlachten veranstalten und Schlitten fahren. Trotz Mutters Gejammer, dieses Verhalten schicke sich nicht mehr für eine junge Frau ihres Alters. Sie wollte das Knirschen unter ihren Füßen spüren, wollte die weiße Decke von den dünnen Ästen der moosgrünen Tannen schütteln und dabei lachen. Sinnlos, einfach so, wie sie es schon immer getan hatte und auch immer noch tun wollte.
H2, der Tag. Georgien ist das Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, die am Montag beginnt. Dazu werden 160 georgische Bücher ins Deutsche übersetzt, unter anderem der Roman Dagny oder Ein Fest der Liebe des georgischen Autors Surab Karumidze. Und diese Dagny, die Protagonistin seines Romans, hat es tatsächlich gegeben. Sie war eine femme fatale, Schriftstellerin und Geliebte von August Strindberg. 1901 wurde sie erschossen von einem Eifersüchtigen in Tiflis. Und aus diesem Stoff hat Karumidze seinen Roman gesponnen. Lesenswert und ungewöhnlich, sagt unsere Korrespondentin Sabine Stöhr. Sie hat den Autor in einem Café in Tiflis getroffen.
Surab Karumidze ist ein bäriger Typ, schwarze Haare, Bart, Zwinkern in den Augen. Im Café in Tiflis bestellt er einen Cappuccino, hängt sein Jackett über die Stuhllehne, nicht ohne zu fragen, ob das so in Ordnung sei, und wirkt sofort zugewandt. Karumidzes Roman Dagny oder Ein Fest der Liebe erschien im vergangenen Jahr auch auf Deutsch. Ein Werk, von dem die Leser sagten, dass es hervorragend in die georgische Geschichte und Kultur einführt, erklärt der georgische Schriftsteller mit ein wenig Stolz.
Im Roman wird ein Bild von Georgien gemalt, angefangen beim Mythos des goldenen Vlies, der im Kaukasus spielt, über das georgische Nationalepos der Recke im Tigerfell bis hin zu der georgischen Sprache, dem georgischen Lebensstil und der Lebensweise. Alles mit einem Hauch von Humor, so eine Art Karnevalhumor. Der Roman ist eine Übersetzung der europäischen Kultur in die georgische und zurück.
Auf knapp 300 Seiten geht es um Dagny, einer jungen Frau aus Norwegen zur Zeit der Wende ins 20. Jahrhundert. Sie war Muse für Künstler wie Edward Munch oder August Strindberg. Letztlich wurde sie in Tiflis von einem polnischen Liebhaber erschossen. Eifersucht. Ein turbulenter Roman über das Ende der Belle Epoque und den Beginn des Terrors in Georgien. Stalin kommt auch drin vor. Karumidze ist in dem Roman auf der Suche nach der Erklärung dafür, warum sich trotz der kreativen Stimmung damals Strömungen wie Bolschewismus und Faschismus entwickelten. Figuren aus unterschiedlichen Epochen treffen aufeinander, die sich in der Realität hätten nie begegnen können. Damit entspricht der Roman ganz dem Charakter der Georgier, erklärt Surab Karumidze.
Die Georgier sind theatralische Leute. Für sie geht es um Ästhetik. Alles eher an der Oberfläche. Die deutsche Tiefe besitzen die Georgier nicht. Sie lieben die Schönheit, die Vielstimmigkeit, die visuellen Künste, die sie sehr gut beherrschen. Es gab in Georgien zum Beispiel immer ein atemberaubendes Theater.
Der 62-jährige Schriftsteller schmunzelt und trinkt einen Schluck Kaffee. Er hat lange in den Vereinigten Staaten gelehrt. Mitte der 90er ist er zurückgekommen. Das Wirtschaftssystem in Georgien war kollabiert. Selbst in der Hauptstadt Tiflis gab es kaum Wasser und Strom. Karumidze hatte das Gefühl, irgendwie gebraucht zu werden, erinnert er sich. In den 2000ern dann regierte Staatspräsident Michail Saakaschwili. Schriftsteller waren meist in der Opposition, die Saakaschwili nicht duldete und kontrollierte, beschreibt Karumidze, der selbst betroffen war. Jetzt aber entsteht Neues, eine neue literarische Sprache, sagt er, mit urbanen Zügen und vielen westlichen Elementen. Deshalb ist die Buchmesse in Frankfurt für Georgien auch eine große Chance, sagt Surab Karumidze begeistert. Nicht zuletzt, weil es dabei um mehr als Literatur geht.
Das ist auch ein außenpolitisches Projekt. Wir zeigen unser Streben danach, der EU beizutreten, unser Streben nach europäischer Identität. Die vergangenen 300 Jahre war es das Leitmotiv der georgischen Elite, dass wir zu Europa gehören, dass wir zurückkehren wollen in unsere europäische Familie, die wir vor langer Zeit verlassen haben.
Jetzt aber weht überall in Tiflis die blaue Fahne Europas mit den gelben Sternen drauf. Der Schriftsteller ist überzeugt, dass Georgien auf der Buchmesse nicht das Land der Diebe und Banditen sein wird, sondern das der Kultur, der Wissenschaft, der Mode. Georgien habe einfach so unglaublich viel zu bieten, sagt er.
Surab Karumidze und sein Roman Dagny oder das Fest der Liebe, ein Stück georgische Geschichte. Ruthard Stäblein, Literaturredakteurin HR2 Kultur, jetzt bei mir im Studio. Sie waren mit einer Delegation in Georgien sogar zweimal und sind einigen Autoren und Autorinnen dort begegnet. Die Geschichte Georgiens ist eine, ja, man kann schon sagen, fortwährende Chronik auch von Zerstörung und auch Wiederaufbau. Das haben wir in der Sendung auch schon gehört. Wie sehr wird diese Geschichte eigentlich dieser verschiedenen Fremdherrschaften in den Roman dieser georgischen Schriftsteller verarbeitet?
Vor allem die jüngste Fremdherrschaft der Sowjetunion und da vor allem natürlich die totalitäre Herrschaft von Stalin wird immer wieder aufgearbeitet, insbesondere von einem Autor, Guram Dotschanaschwili, mit einem fast tausendseitigen Roman, Das erste Gewand. Er hat 12 Jahre daran geschrieben, unter den Bedingungen der Zensur 1966 bis 1978 und da in einem fiktiven Land Camorra angesiedelt, einen Diktator, der brutal die Macht missbraucht, die Sitten verrohen, die Menschen werden verachtet. Und Dotschanaschwili stellt dessen Sprache parodierend da und übersetzt in absurde Bilder diese totalitäre Herrschaft, geprägt auch vom magischen Realismus, der in den 70er, 80er Jahren auch in Georgien gelesen wurde, sehr symbolhaft. Nach der Sowjetherrschaft seit 1991, seitdem es auch keine richtige Zensur mehr gibt, setzt sich immer mehr eine realistische Schreibweise durch. Ich zähle mal ein paar Romane auf. Tamta Milashvili, Abzählen, da erzählen drei Mädchen ihre Erfahrung von 3 Tagen Krieg in Dialogen, in einer sehr knallharten Gossensprache von bedrückt sind die, bedrängt von Soldaten auch. Es geht um den georgisch-russischen Krieg von 2008. Oder Nino Haratischvili, die schon erwähnte, hat in ihrem früheren Roman Das achte Leben für Prilka diese Stalinzeit, die Larenti Beria war ja auch Georgier, der eben Geheimdienstchef war und auch Chef der KP in Georgien und der eben auch mit brutalen Mitteln seine Macht durchgesetzt hat. Oder eben auch, und das wird von Achille Kikotze gezeigt, was heißt Fremdherrschaft? Beria war Georgier, Stalin war Georgier und viele georgische Kommunisten hatten die Macht, nicht nur in Georgien, sondern in der Sowjetunion. Mhm. Und der schlüsselt das auf, erzählt es realistisch, was eigentlich dieser Larenti Beria mitten in Georgien getrieben hat.
Surab Garumice, von dem wir eben gehört haben, die Namen sind nicht ganz so gängig auch für unsere Zungen, der hat davon gesprochen, wie wir eben gehört haben, dass auch viele Schriftsteller in Georgien nach europäischer Identität streben und sie wollen zurückkehren in die europäische Familie, die wir, sagt er, vor langer Zeit verlassen haben. Gibt es diesen Aufbruch? Ist der spürbar?
Unbedingt. Man spürt in allen Gesprächen mit den Autoren immer wieder diese Angst vor den Russen. Der Krieg, der nächste Krieg könnte morgen ausbrechen. Oder es wird immer wieder erzählt, man weiß gar nicht, ob das stimmt, dass die Russen immer weiter in Südossetien die Grenze verschieben. Das geht so weit, dieses auch Ressentiment gegen die Russen, die immer mehr als Touristen ja nach Tiflis vor allem einströmen, dass viele Georgierinnen und Georgier nicht mehr Russisch sprechen wollen, obwohl sie Russisch gelernt haben. Also der Drang zur EU und auch zur NATO, der ist sehr deutlich zu spüren.
Könnte man denn eigentlich sagen, dass der Schriftsteller in Georgien ein freier Mensch ist und schreiben kann heutzutage, was er eigentlich will?
Es gibt keine offizielle Zensur. Aber eine Bedrohung ist spürbar. Zum Beispiel durch die Macht der georgisch-orthodoxen Kirche. Der Patriarch Ilja II. Hat zum Beispiel an einem Tag gegen Homophobie, wo eben Georgier demonstrieren wollten gegen die Ressentiments gegen Homosexualität, hat er den Tag der Heiligkeit der Familie ausgerufen und an diesem Tag wurden die Demonstranten verfolgt in Tiflis. Oder Sasa Buchculadze hat ein Buch geschrieben, Adibas, der wurde 2012 von Unbekannten angegriffen und musste fliehen, ging nach Berlin.
Und können die Autoren von dem eigentlich, was sie schreiben, leben oder müssen sie sich so als Fremdenführer, Busfahrer, Museumswächter oder wie auch immer verdingen?
Tja, also die Auflagen sind so gering, der Buchmarkt existiert fast gar nicht, gibt auch wenige Buchhandlungen. Die Autoren, die ich getroffen habe, waren Bergführer, Stadtführer oder eine lebt davon, dass sie mit ihrem Mann 5 Eisdielen in Tiflis betreibt.
Das ist auch eine ganz schöne Angelegenheit und daneben noch schreiben. Vielleicht bleibt da noch Zeit. Eine der bekanntesten Autorinnen aus Georgien, die allerdings in Deutschland schreibt, ist, wir haben sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist Nino Haratashvili. Ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ihr jüngster Roman heißt Die Katze und der General. Wir haben eben vorhin schon einen Ausschnitt daraus gehört. Wen sollten wir uns unbedingt noch merken? Nennen Sie vielleicht zwei.
Ja, ich würde Akka Mochilaze an erster Stelle nennen, Reise nach Karabach. Das ist ein kleiner Roman, spielt 1992 im Bürgerkrieg von der verlorenen Generation von Urban Knights, urbane Ritter. Das spielt ein bisschen an auf das älteste Epos überhaupt von Jota Rustavelli, der Recke im Tigerfell. Und da geht's um Freundschaft, um Treue, um Liebe. Und hier auch sind diese Momente wieder aufgegriffen, aber eher von Outlaws, von urbanen Rittern, wie der das nimmt. Witzig, abenteuerreich, endlich mal ein Roman für Männer. Wilder Westen im wilden Osten. Dann würde ich empfehlen, auch noch, hatte ich schon erwähnt, Achiel Kikotze, der Südelefant, der lässt seinen Erzähler einen Tag durch Tiflis wandern, auf der Suche nach der Vergangenheit, der eigene, aber auch der von Georgien und auch der eigenen Schuld, zum Beispiel der von Larenti Beria und die Überwindung der Scham durch Bereitschaft zum Risiko und zur Verantwortung. Ich würde noch gerne auch Nana Ektimishvili, das Birnenfeld, erwähnen, aber die Zeit ist vorbei.
Jetzt bleiben wir nochmal bei Achiel Kikotze, Jahrgang 72, sein Roman Der Südelefant. Und der zählt zu den wichtigsten Übersetzungen, die ins Deutsche eben übersetzt wurden in diesem Herbst, erschienen bei Ullstein und hier ist die Leseprobe.
Mit Stöcken bewaffnete Polizisten laufen geschäftig am Ortachala-Staudamm hin und her. Es scheint, als gäbe es in unserer Stadt an diesem sonnigen Wintertag nur für sie etwas zu tun. Mit vollem Einsatz schieben sie nur noch ein bisschen und es wird ihnen gelingen, die Leiche in Bewegung zu setzen. Sie wollen sie gar nicht aus dem Wasser ziehen, sie wollen sie nur von einem Punkt zum anderen schaffen. Wir stehen rum und beobachten das Ganze gebannt. So recht können wir noch nicht begreifen, was da so vor sich geht. Erst später wird Tazzo wie üblich nachbohren und in Erfahrung bringen, wessen wir da gerade Zeuge werden. An diesem Morgen aber stehen wir, aus einem Bordell kommend, stumm herum und beäugen den Eifer der Polizisten. In der Nacht waren wir in einem der Häuser untergetaucht, verloren, irgendwo zwischen den Abhängen von Charpucci. Und jetzt, in die trüben Gewässer des Staudamms blickend, würden wir alles zugeben, um das Gestrige zu vergessen. Wie wir zwei uns durch die Enge des fremden Stadtteils fragen und in einem Hinterhof landen, der einem Bordell angemessen ist, wo wir dann an die Fensterscheiben der Wohnung mit dem Wintergarten klopfen und den Namen eines Bekannten von Tazzo nennen. Von der Dunkelheit der Straße im Licht gelandet, bleiben wir für einen Moment stehen, damit sich die Augen wieder an die Helligkeit gewöhnen.
Techno in Tiflis, Georgiens Weg nach Westen, Sie hören den Tag in H2 Kultur. Sprache ist Identität, auch für die Georgier, für sie vielleicht in ganz besonderem Maße. Denn wegen diverser Fremdherrschaften haben die Georgier offenbar diversen Assimilierungsversuchen getrotzt und unbeirrbar an ihrer Sprache, die eben nur ganz wenige sprechen, festgehalten. So kommt es denn auch, dass heutige Schulkinder einen Text verstehen können, der an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert geschrieben wurde. Mühelos. So geht es auch Tiko und Nika, 12 und 10 Jahre alt, Geschwister aus Tiflis, beide ganz schöne Schlaumeierle, die Englisch, Russisch und Deutsch können. Sabine Stöhr hat sie getroffen.
Das sind Nika und Tiko, Geschwister aus Tiflis, die gerade am Esstisch sitzen und erzählen, was bei ihnen so in der Schule los ist. Nika ist die Kurzform von Nikolos. Er ist 10 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen langen Pony bis zum Kinn. Seine Schwester Tinatin ist 12 Jahre alt, hat noch längere Haare und wird Tiko gerufen. Zur Schule können sie laufen. Manchmal nimmt sie ihr Vater auf dem Weg zur Arbeit im Auto mit. Und als ich den 10-jährigen Nika frage, wie viele Kinder denn in seiner Klasse sind, antwortet er
1,30.
Tiko und Nika lernen seit der 3. Klasse Deutsch und schon seit der 1. Englisch. Mit mir sprechen die beiden Russisch. Das ist eine in Georgien sehr wichtige Sprache, so ähnlich wie Englisch in Europa. Denn nach Georgien kommen viele Menschen aus Ländern, in denen Russisch gesprochen wird. Sie kommen hierher, um Urlaub zu machen oder Geschäfte. Russisch haben Tiko und Nika aber nicht in der Schule gelernt, sondern aus Zeichentrickfilmen. Aber natürlich sprechen die beiden auch Georgisch. Das ist eine ganz besondere Sprache mit vielen Ch-Lauten und einer Schrift aus lauter kleinen Kringeln. Ganz anders als unser Alphabet. Tika liest ein georgisches Gedicht aus ihrem Schulbuch vor. Die Zwölfjährige erklärt, von welchem berühmten georgischen Schriftsteller das Gedicht stammt. Und dass es um die Geschichte und Natur des Landes geht und dass die Menschen ihr kleines Land sehr lieben. Überhaupt lesen die beiden viel.
Harry Potter.
Harry Potter lesen wir auch hier. Sherlock Holmes, aber auch georgische Bücher. Rustaveli, Tsereteli und so weiter.
Tsereteli, Idaktali.
Rustaveli ist der Dichter von Georgien, der die Sagen über Helden und Ritter geschrieben hat. Wenn die beiden Geschwister dann gegen 3 Uhr aus der Schule kommen, gibt's erstmal was zu essen. Nika isst am liebsten Schaschlik, also Fleisch am Spieß, gegrillt. Tika isst gerne Khachapuri und Lobiani. Das sind Teigfladen, entweder mit leckerem Käse oder rotem Bohnenpüree gefüllt. Aber am liebsten mögen die beiden Schokolade. Deutsche, georgische, egal. Dann warten noch 1 bis 2 Stunden Hausaufgaben auf die beiden. Die sollte man nicht vergessen, erklärt Tika, denn die Lehrer rufen am nächsten Tag auf. Und wenn die Schülerinnen oder Schüler etwas nicht wissen, gibt es gleich eine schlechte Note. Das sind übrigens andere Noten als bei uns, erklären die beiden Geschwister aus Tiflis.
Wir haben die 10 als beste Note. Alles unter der 7 ist schon schlecht.
Die 1 ist dann also die schlechteste Note in Georgien. Nika und Tiko haben sie aber noch nie bekommen. Ihnen macht die Schule richtig Spaß. Aber auch ihr Hobby. Nach den Hausaufgaben gehen sie oft tanzen. In einer Tanzgruppe mit georgischen Volkstänzen. Und auf dem Laptop zeigen sie mir ihren letzten Auftritt. Oft erzählen die Tänzer eine Geschichte vom Leben in den Bergen oder von Reitern. Nika liebt das.
Die georgischen Tänze sind sehr schön. Ich tanze gern, weil ich viel trainiere, an Konzerten teilnehme, mit meinen Freunden. Ich habe da viele Freunde im Tanzunterricht.
Oft zu Hause sind Nika und Tika also nicht. Da ist auch nicht ganz so viel Platz wie oft in deutschen Wohnungen. 2 Zimmer und ein schöner grüner Balkon. Ach, übrigens, ihre Mutter rufen die beiden Djeda und ihren Vater Mama. So ist das eben in Georgien. Einfach andersrum.
Und wenn Tiko und Nika mal groß sind, dann werden sie vielleicht auch große Fans der Europäischen Union werden, so wie viele andere auch. Auf der anderen Seite verehren offenbar knapp die Hälfte der 3,7 Millionen Georgier den Massenmörder Josef Djugaschwili. Josef Stalin, er war Georgier. Die Invasion der Roten Armee 1921 ermöglichte erst seinen Aufstieg. Bis 1942 sollen 72.000 erschossen und 200.000 Georgier deportiert worden sein. In Stalins Geburtsstadt Gori kann der Besucher sein wahres Wunder erleben. Im Stalin-Museum. Stalin-Büsten, Stalin-Porträts, Stalin-Fotos. Aufgearbeitete Geschichte nirgends. Lascha Bakratze, Historiker und Direktor des Literaturmuseums in Tiflis, heute schon in Frankfurt anlässlich der bevorstehenden Buchmesse. Herzlich willkommen.
Hallo und guten Tag.
Wie erklären Sie sich diese weit verbreitete Stalin-Verehrung?
Also diese Zahlen gründen sich auf eine Umfrage von 1912. 1912 war auch das Jahr der Wahlen, wo der frühere Regierung abgewählt wurde und neue Regierung, das auch heute an die Macht ist, an die Macht gekommen ist. Und ich glaube, es wäre sehr interessant, jetzt nochmals ähnliche Umfrage zu machen. Ich glaube, es würde viel, viel weniger sein. Aber damals waren wirklich erschreckende Zahlen, darüber habe ich auch geschrieben. Und ich glaube, das war ein bisschen auch so eine Trotzhaltung, weil die frühere Regierung, die man nicht mehr gemocht hat, hat dieses Stalin-Denkmal entfernt in Gori. Und das hat man als sozusagen irgendwie aufgezwungene Sache gesehen. Und ich glaube, das spielte eine Rolle bei dieser Umfrage. Grundsätzlich muss man sagen, dass in Georgien sehr ambivalente Beziehung zu Stalin ist. Es gibt die Leute, die, also sehr wenig eigentlich, die ihn wirklich verehren. Und die andere, für die andere ist Stalin eher so eine Gestalt aus der Geschichte, die ein wichtige und starke Georgier war. Mhm. Und dabei spielt, glaube ich, eine sehr primitiv verstandene Minderwertigkeitskomplex auch, dass wir Georgier eine Kolonie von Russland gewesen sind, aber sozusagen unser Eins, Stalin hat geschafft, auf den Spitze dieses Imperiums zu kommen, und also das ist sozusagen
eine ambivalente Haltung im Prinzip.
Ja, also so ein Gefühl, dass wir nicht nur Kolonie gewesen sind, sondern auch jemand, also, und Stalin war natürlich nicht alleine und war nicht einzige Georgier, der aufgestiegen ist in russischen, so schon sowjetischen Reich. Und das spielt, glaube ich, auch dabei eine gewisse Rolle. Und das ist so ein Anekdotenheld und so weiter in Georgien.
Und ein mächtiger Mann offenbar.
Und natürlich auch, ne? Ein mächtiger Mann, also wirklich ein Massenmörder. Und das ist wirklich eine von größten Problemen, was wir in Georgien haben. Das ist wirklich die Aufarbeitung unserer Geschichte und natürlich auch der sowjetischen Geschichte.
Da hätte ich Sie jetzt als nächstes nachgefragt. Ja. Wie ernsthaft wird denn eigentlich diese Aufarbeitung dieser Geschichte, der georgischen Geschichte, der Fremdherrschaft, so wird es immer genannt, eigentlich betrieben? Gibt es da Bücher? Lernt man in der Schule so etwas? Wird da also,
Vor Jahren habe ich jetzt gehört, dass Frau Nino Lejawa auch spricht in heutigen Sendung, eben von Böll-Stiftung war vor Jahren eine kleine Konferenz gemacht worden, wo ich zum Beispiel darüber gesprochen habe, wie es in der Schule unterrichtet wird, die Sowjetzeit. Mhm. Es wird gesagt, dass es also es wird nichts Gutes gesagt, es wird auch gesagt, dass Stalin ein Mörder war und so weiter, aber eigentlich, was unterscheidet diesen Mörder von zum Beispiel irgendwelchen mittelalterlichen Mörder, wie zum Beispiel für uns Georgier Chinggis Khan? Also da wird nichts gesagt und es ist eigentlich nichts gemacht worden seit Jahren, und danach, nach diesem kleinen Konferenz, haben wir eine kleine Gruppe gegründet, das heißt Soviet Research Laboratory, die sie auch unter Sovlab sehen können im Internet.
Das ist eben die Gruppe topografische Topografie des Terrors.
Terrors zum Beispiel haben wir gemacht. Also wir machen viele verschiedene Sachen. Eine so kleine Gruppe kann natürlich keine ernsthafte große Forschungen machen, sondern unser Ziel war, dass man mehr Interesse erweckt zur sowjetischen Geschichte. Und leider Gottes muss ich sagen, es bewegt sich etwas. Und das ist nicht nur, dass wir diese sozusagen unangenehme Geschichte aus der Sowjetzeit wenig Aufmerksamkeit schenken. Es ist überall, muss ich sagen, in fast allen postsowjetischen Ländern so. Sondern zum Beispiel etwas Positives könnten wir sehen. Dieses Jahr war 100 Jahre seit Georgien sich unabhängig erklärt hat. Und diese kurze Zeit war dieses Land unabhängig. Und es war wirklich ein sehr interessantes Experiment, weil das war so eine Alternative zu russischem Bolschewismus, die georgische Sozialdemokratie. Aber da wird auch kaum etwas gemacht und wenig auch gearbeitet. Und das ist ein grundsätzlich großes Problem natürlich. Man muss auch, besonders die Deutsche wundern natürlich, wenn sie Stalin-Museum sehen.
Aber lassen Sie mich noch mal eben eine Nachfrage stellen, und zwar zum Stichwort Topografie des Terrors. Ja. Sie haben das ja zusammen mit einigen Mitarbeitern gegründet, diese Gruppe. Ja. Sie bieten Führungen zu Häusern in der Altstadt von Tiflis an, wo Sie den Menschen erzählen, was eben unter dieser kommunistischen Herrschaft und hinter diesen Fassaden eigentlich passiert ist. Ich habe mich gefragt, will das eigentlich jemand hören?
Doch, es gibt Schulen, die dafür sich interessieren, und hauptsächlich hat es Sinn der Idee war, dass unsere sozusagen Bevölkerung dafür Interesse zu wecken und nicht jetzt für Ausländer diese Sache. Und es gibt viele Leute, die da mitgemacht haben, diese Führungen, und haben entdeckt, was hinter diesen Fassaden, das sie kennen eigentlich in der Stadt, passiert ist in Wirklichkeit. Und ich glaube sowas, und wir haben Bücher herausgegeben und so weiter, also das spielt schon eine Rolle, und es wird etwas mehr gemacht. Aber von staatliche Seite, muss ich sagen, es gibt kaum Interesse, was aufzuarbeiten, und es hat damit nichts zu tun, dass diese jemand in Staatsbehörden oder Stalinisten oder prosowjetisch sind, sondern das ist, glaube ich, eine Faulheit oder dass man sich nicht Kopf zerbrechen möchte über etwas, was vielleicht so unsympathische Sachen daraus kommen.
Im Zentrum von Tiflis gibt es seit wenigen Jahren auch das Museum der sowjetischen Okkupation. Das hört sich so an, als ging es eben nur um die Okkupation. Ja. Hat man eigentlich so die Kollaboration der Georgier eigentlich aus
ausgestattet? Ich habe eben dieses Museum sehr oft kritisiert, eben deswegen, weil das sehr einseitig beleuchtet, diese ganze Geschichte. Natürlich war Sowjetmacht in Georgien 70 Jahre lang und es war nicht nur Okkupation, nicht nur Annexion, was natürlich war, auch, sondern es war auch eine enorme Kollaboration. Und das wäre sehr interessant aufzuarbeiten. Also wir im Literaturmuseum versuchen auch zu zeigen, wie die Schriftsteller dazu gezwungen wurden, eigentlich mit diesem Staat zu kollaborieren, wie sie wirklich also gebrochen wurden in der Sowjetzeit. Und es gibt auch viele Überlegungen, da war ich auch in verschiedenen Kommissionen gewesen, was man mit Stalin-Museum macht.
Haben Sie eine Idee? Abreisen kann man es nicht?
Nein, abreisen muss man nicht. Also ich bin dagegen, dass man verschwinden lässt, die Geschichte, also sehr stark dagegen bin. Es gibt in Georgien ein Gesetz, was auch nicht kaum erfüllt wird, dass man so sowjetische Symbolik wegnimmt. Und ich bin dafür, dass man diese sowjetische Symbolik lässt, aber erklärt. Und das ist sehr wichtige Sache, dass man also nicht wegwischt etwas, sondern darüber man Gedanken macht und versteht dann besser auch die Geschichte und auch die jungen Leute, die das gar nicht erlebt haben, sie müssen Fragen stellen und darauf auch Antworten bekommen. Ich bin dafür, dass man diese sogar in manchen Sälen die Ausstellung so zu bewahren, um zu zeigen, wie primitiv, wie hölzern diese und einfach war diese sowjetische Propaganda und dazu eine Parallelausstellung zu machen, die diese Ausstellung eben erklärt und zeigt und natürlich die Lücken füllt.
Lascha Bagratze, Direktor des Literaturmuseums in Tiflis. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie bei uns waren. Jetzt gibt's Techno in Tiflis. Jetzt tauchen wir mal ab ins Nachtleben der georgischen Hauptstadt. Das ist bunt, schrill, grell, vor allem aber international. Die vielen Techno-Clubs sind Sammelstätten einer Jugend, die mehr will als das Bestehen Konservative, die sich wehrt gegen den russischen Einfluss, aber auch gegen die eigene Regierung, durch die sie sich gegängelt fühlt. Sabine Stöhr hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen.
Vorm Eingang Gitter aus Metall, Türsteher, die breitbeinig den Weg versperren, raue Betonwände. Alles unter dem wuchtigen Stadion aus Sowjetzeiten. Um Mitternacht warten erst wenige auf Einlass. Darunter eine junge Russin aus Moskau und ihre Schwester Xenia aus Berlin.
Also das ist halt gerade so ganz cool. Und ich würde das natürlich gerne erzählen, dass ich hier war. Also mal schauen.
Wir sind gespannt. Die Kultur entwickelt sich hier offenbar so schnell, so toll, so aktiv. Schauen wir mal. Uns hat man gesagt, das sei ein Club wie in Europa. Deswegen sind wir schon ziemlich neugierig.
Neben den beiden Schwestern sind auch Johanna und Roman extra aus Berlin gekommen, wollen aber nicht ans Mikro. Im Halbdunkel gehen sie die Treppen runter in den Keller des mittlerweile wohl weltbekannten Bassiani. Ein Nachtclub in Tiflis mit der Tanzfläche im Becken eines alten Schwimmbads. Die besten DJs wollen unbedingt hier auflegen, auch aus Deutschland. Bald verschwinden die Deutschen im künstlichen Nebel, dessen diffuses Dunkel lila Lichtstrahlen durchbrechen. Die Clubs der Hauptstadt bieten eine Parallelwelt zum konservativ geprägten Alltag Georgiens. Die orthodoxe Kirche hat viel Einfluss, Politik und Wirtschaft werden von sogenannten Schutzherren kontrolliert. Da suchen die Jungen nachts Räume der musikalischen und vor allem der politischen Gleichgesinnung, sagt Michael Stangl, Deutschlandchef der größten Online-Plattform für Underground-Musik Boiler Room und DJ, der auch im Ausland Nachwuchs fördert und eine besondere Verbindung zu Georgien hat.
Es sind gerade Clubs die einzigen wenigen sicheren Orte, in denen sich junge Leute, die tatsächlich in die Zukunft blicken, also die auch weltoffen, liberal, zum Teil auch europanah sind, die auch Veränderungen für ihr Land wollen, zusammenkommen können. Das bedeutet, dass Clubs sind Sammelstätten einer neuen Jugend Georgiens.
Weiter südlich in der Stadt, im Innenhof des Kulturzentrums Fabrika, wird vorgeglüht. Zwischen Backsteinwänden, zum Teil mit Graffiti, Bars und kleinen Kreativshops. Christi, Anfang 20, BWL-Studentin aus Tiflis, ist gerne hier.
Das Besondere ist wohl, dass es noch so unverstellt ist. Es sind vor allem Leute von hier, die hier Spaß an elektronischer Musik haben. Es ist noch so ursprünglich und neu.
Die jungen Georgier, besonders in der Hauptstadt Tiflis, sprechen gut Englisch und sind erfrischend international. Für sie ist das Nachtleben nicht nur Party, sondern auch sowas wie eine soziale Bewegung, sagt der deutsche DJ. Und Techno dann wohl ihr Soundtrack der Zukunft.
Nachtleben in Tiflis. Die Betreiber des Techno-Clubs Bassiani werden übrigens auch auf der Buchmesse sein und an einer Talkrunde teilnehmen. Dieser Club wurde im Mai von der Polizei gestürmt und geschlossen. Die offizielle Begründung: Drogenverdacht. Tausende junger Georgier gingen daraufhin dann auf die Straße, weil sie hinter dieser Schließung eine Machtdemonstration der Regierung vermuteten. Nino Lejava, Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Tiflis. Ich grüße Sie. Guten Abend.
Ja, guten Tag, Frau Fitsch.
Die Regierungspartei trägt den verheißungsvollen Namen Georgischer Traum, repräsentiert aber offenbar für die georgische Jugend Macht und Ohnmacht. Was stört die?
Es gibt mehrere Faktoren, die Jugend unzufrieden machen. Das sind im Prinzip Zukunftsperspektiven, die nicht immer sehr rosig aussehen für die meisten. Diejenigen, die studieren wollen, für die ist das Studium auch recht teuer und man ist sozusagen auf die Hilfe der Eltern angewiesen. Viele müssen arbeiten in Bereichen, die eigentlich nicht unbedingt ihre Fachkompetenz steigert. Und hier sind sie auch unterbezahlt und leben an Armutsgrenzen auch. Und auch die Perspektiven, wenn man nach der Ausbildung nach Jobs sucht, sind tatsächlich nicht sehr aussichtsreich. Mhm.
Und was hat es mit der Regierungspartei auf sich? Da gibt es offenbar auch Kritik.
Die Politik, die Regierung seit 6 Jahren versucht umzusetzen, ist nicht besonders konsequent in dieser Hinsicht. Einerseits ist der Regierung auch bekannt, dass der größere Teil der Bevölkerung an Armutsgrenze lebt und dass es eine Herausforderung auch für die Politik ist, aber man findet keine Instrumente dafür, um diese Problematik tatsächlich sinnvoll anzugehen. Es gibt auch eine sehr große Diskrepanz zwischen der offiziellen Statistik der Arbeitslosigkeit. In den letzten Jahren war die offizielle Zahl der Arbeitslosen so zwischen 12 und 15, 16%, was eigentlich jetzt doch nicht so dramatisch sein sollte. Aber es gibt auch andere Umfragen, dass also 60% der Gefragten finden sich in diesen Schwierigkeiten bezüglich der Arbeitsstellen.
Der mit Abstand reichste Mann Georgiens, Bidzina Ivanischwili, Parteivorsitzender der Regierungspartei Georgischer Traum, ist Milliardär und er ist Medienmogul. Er unterhält den zweitgrößten Sender im Land. Es gibt insgesamt aber 50, habe ich gelesen. Kann man da nicht einfach umschalten, um unabhängige Informationen zu bekommen?
Es gibt einige private Fernsehsender, die aber leider auch der Interessen anderer Wirtschaftskreise oder anderer Politiker, wie zum Beispiel Misha Saakashvili auch vertreten.
Der frühere Präsident.
Es gibt einen öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal, was eigentlich ja die unabhängige Berichterstattung gewährleisten sollte. Aber auch da mischt sich die Regierung sehr stark seit einiger Zeit ein. Und somit muss man eigentlich mehrere Fernsehsender immer wieder sich anschauen, um, sagen wir jetzt so, doch die Wahrheit rauszubekommen.
Frau Lee, Java, Sie haben vorhin gesagt, Jugend muss aufbegehren, muss aufmüpfig sein, muss auftrumpfen. Ein Teil der Jugend wendet sich nicht nur gegen diese Machtstrukturen, von denen Sie eben auch gesprochen haben, der herrschenden Regierung, sondern auch gegen die russische Einflussnahme. Wie gestaltet sich die? Wie fühlt sie sich an?
Georgien ist ja formell seit mehreren Jahren unabhängig. Mhm. Man hat schon 1991 die Unabhängigkeit erklärt und spätestens nach dem Zerfall der Sowjetunion ist Georgien ein unabhängiger, souveräner Staat. Die Generation der Jugend ist aber geprägt von Kriegen, die seit 90er Jahren in Georgien stattgefunden haben. Also die frischeste Erinnerung ist für die jüngere Generation natürlich der russisch-georgische Krieg von 2008, als die russischen Militärkräfte sowohl die Hauptstadt bombardiert haben, sondern auch in Westgeorgien die georgischen Häfen bombardiert haben. Und das ist natürlich sehr prägend. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viele russische Touristen. Georgien hat einseitig die Visums Impfpflicht aufgehoben und seit 3 Jahren kommen sehr viele Touristen, seitdem Russland auch politische Schwierigkeiten vor allem mit der Türkei gehabt hat und nach der Krim-Annexion auch, weil Krim ist auch für russische Touristen nicht mehr so gut zugänglich und die also Massenströme sind jetzt Richtung Georgien. Und diese Auseinandersetzung auch mit den Touristen, die eigentlich oft das auch gar nicht wahrnehmen, in welchem Land sie sich befinden. Einerseits sind Georgier tatsächlich sehr gastfreundlich und viele Touristen haben gar kein Problem, wenn sie Russisch auch auf den Straßen und in den Restaurants ihre Menüs bestellen. Aber oft kommt es dann doch zu unangenehmen Fällen, wo zum Beispiel die russischen Touristen ihre Fahnen schwenken und das natürlich die georgische Jugend reizt. Außerdem ist die russische Propaganda sehr spürbar geworden. Das ist ja nicht nur für Georgien und nicht nur für die Nachbarländer. Wir wissen ja, dass der russische Staat sehr hohe Budgets für diese Propagandamittel einsetzt. Und das kommt natürlich auch in Georgien nicht besonders gut an, weil die falschen Meldungen, die sogenannten Fake News. Sind tatsächlich sehr präsent. Mhm.
Im Kaukasuskrieg, um ganz kurz nochmal darauf zurückzukommen, 2008 haben ja russische gegen georgische Truppen gekämpft und danach hat Russland dann diese abtrünnigen Teilrepubliken Südossetien und Abchasien von Georgien abgetrennt. Tiflis spricht von einem Bruch des Völkerrechts. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass Russland auch Georgien begehrt?
Russland begehrt Georgien und das ist eben das, auch die Tatsache, dass Russland vor 10 Jahren Abchasien und Südossetien völkerrechtlich anerkannt hat. Mhm. Also besetzt war das auch vorher und die militärischen Kräfte standen auch davor in diesen Gebieten, aber die Abtrennung wurde völkerrechtlich vollzogen seitens Russlands. Diese völkerrechtliche Anerkennung ist eigentlich auch die Manifestation dessen, dass in russischen Interessen ist, Georgien zu destabilisieren. Darum geht es eigentlich hinsichtlich der Südkaukasuspolitik Russlands hier in dieser Region.
Georgien ist so groß wie Bayern, christlich-orthodox geprägt, europäisch orientiert, wie ein Teil der früheren Sowjetstaaten auch. Ein Land im Wartezustand, kann man sagen. Gerade junge Menschen wollen nach Europa. Seit 2017 gibt es Visafreiheit und seitdem steigt die Zahl der Ausreisewilligen. Muss das Land sich eigentlich Sorgen machen um eine Jugend, die gar nicht mehr bleiben will?
Nein, das glaube ich nicht. Die Visafreiheit ist tatsächlich eine große Errungenschaft im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Georgien. Und darüber haben sich tatsächlich sehr viele junge Leute gefreut. Also viele junge Menschen, mit denen wir auch als Heinrich-Böll-Stiftung zusammenarbeiten, haben lange gespart gehabt, um im Sommer diesen Jahres oder schon letztes Jahr einige europäische Hauptstädte sich anzuschauen. Das ist tatsächlich eine sehr große Freude, die die Jugend aus Europa gar nicht mehr wahrnehmen können, was das für ein Luxus und ein Privileg das ist, dass man nicht mehr an langen Warteschlangen von den Botschaften stehen muss und dann eventuell auch abgewiesen wird. Diejenigen, die tatsächlich ihre Heimat komplett verlassen wollen, haben diese Wege auch zuvor gesucht und ich glaube nicht, dass diese Visafreiheit die Menschen dazu veranlasst, unbedingt ihre Heimat zu verlassen und woanders auf Dauer zu bleiben. Dafür gibt es andere Faktoren, die im Lebenslauf der jungen Menschen natürlich auch mitwirken.
Nino Lejava, Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Tiflis, haben Sie herzlichen Dank. Ein georgisches Sprichwort lautet: Die Katze, die die Wurst nicht greifen konnte, sagt, immerhin ist Freitag. Das nehmen wir uns zu Herzen und ziehen ab mit einem Sei siegreich. Denn mit diesen Worten erhebt der Georgier sein Glas. Für Sie in dieser Woche in der Redaktion Rainer Dachselt, Doris Renk, Claudia Sauter, Ulrich Sonnenschein und Burkhard Schmidt. Schönen Abend, schönes Wochenende wünscht Ihnen Angela Fitsch.